Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema Faktencheck der Faktenchecker. Gewaltig, nachhaltig, Ökoretter oder Umweltzerstörer, Filmprojekt und so weiter. Erschütternde Wahrheit über Windräder auf. Wenn Sie das interessiert, was der Herr gewaltig nachhaltig hier wieder mal loslässt, sage ich Ihnen gleich. Dann hören Sie mir weiter zu. Eine Vorabrede. Er bezieht sich zweimal auf Korrektiv. Jetzt gucken wir mal in einen Korrektivartikel rein, wie Korrektiv funktioniert. Nur, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie die argumentieren. Weil die Hessen sind ja, und zwar haben wir hier beispielsweise, bin ich nur drüber, wir müssen noch einmal ganz kurz gucken, neuer Höchststand bei Schulabgängern ohne Abschluss. Das wissen wir. Mittlerweile haben wir Abiturienten, die können keine analoge Uhr mehr ablesen. Aber ich habe doch Abitur, kennen wir alles von TikTok-Videos, und bin mir sicher, dass das stimmt. Also, so, und heute habe ich gehört, da sind wir auf einer technischen Schule in Butzbach in Hessen. Die habe 2 Stunden Elektrotechnik in der Woche, aber 4 Stunden Politik. Das ist das Wichtige. Das ist das, was man auf einer technischen Schule wissen muss. Und das ist beispielsweise Hessen. Und da kommt ja auch die Frau, ich weiß nicht, die ganz Schlaue daher. Und jetzt haben wir hier das, mehr als für und so weiter. Und dann kommt hier hier kommt dann Schulabgänger ohne allgemeinen Schulabschluss. Und was sehen wir hier? Gehen wir mal ganz kurz größer. Hessen haben am wenigsten keinen Schulabschluss. Das sind die Besten. Das ist die Argumentation. Das zeigt das. Die Zahlen, Anteile der und so weiter für Schleswig-Holstein, Brien will Schulabbrecherquote halbieren. Ja. So. Und was sagt Ihnen jetzt diese ganze Sache? Das zeigt, Hessen ist am besten gleich sogar vor Bayern. Oder nicht? Denken wir mal ganz kurz drüber nach. Was bedeutet das? Ich sage es Ihnen jetzt, bevor ich Sie da auf die Folter spanne. Ich kann nur das Level beliebig runternehmen, wie in Hessen. Dann habe ich die geringste Anzahl an Schulabgängern ohne allgemeinen Schulabschluss. Das ist das da. Das ist Korrektiv. Das ist Manipulation zum Erbrechen. Ist das, weil die Hessen vor Bayern ist? Und das ist bestimmt nicht so. Und von dieser Seite können Sie diese ganze Sache vergessen. Wie gesagt, Politik in technischen Schulen ist wichtiger als Elektrotechnik. Entschuldigung. Von dieser Seite müssen wir da nicht drüber reden. Und das ist die Argumentation von Korrektiv. Und jetzt gehen wir mal da rein. Und jetzt starten wir mal. Ja, und ich habe schneller gestellt.
Vorzüge und Notwendigkeiten der Energiewende, Solarstrom, Windstrom, warum wir davon noch mehr brauchen und warum es gut ist, dass wir darauf umsteigen. Aber jedes System hat neben seinen sonnen- und windreichen Seiten natürlich auch seine schatten- und windarmen Seiten. Und deshalb werde ich gerne mal auf ein bestimmtes Video hingewiesen, das ich mir mal ansehen soll. Das ist ungefähr ein halbes Jahr alt und da wird die Windkraft mal richtig kritisch auseinandergenommen und am Ende ein Bild gezeichnet, was hier Katastrophales alles abgeht. Jo. Und ich habe mir dieses Video jetzt auch mal angesehen
und bewertet.
Will heute in diesem Video hier mal darüber berichten, was da erzählt wird und wir machen einfach mal einen Faktencheck. Ich habe viele, viele Quellen zu den Aussagen rausgesucht und die werden natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt schauen wir uns mal an, was wird in dem Video über die Windkraft in Deutschland erzählt und was ist wirklich dran. Wenn euch das interessiert, bleibt gern dran, abonniert den Kanal, nach dem Intro geht's los und damit moin. Unfassbar. Und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja. Kein langes Vorgeplänkel, was hat's mit der dunklen Seite der Windkraft in Deutschland auf sich? Wir steigen ein in das Video.
Na dann steig ein, mach doch mal.
Lieber Richard, du bist 36 Jahre alt, Netzwerke und produzierst mit der Firma Anwar Design aktuell eine Enthüllungsdokumentation zum Thema Windkraft. Angetrieben wirst du dabei von deiner Naturverbundenheit, dem Schutz von Kultur.
Ihr könnt Richard auch einordnen politisch, weil sein... Nicht, weil ich Werbung dafür machen will, sondern aus urheberrechtlichen Gründen sollte ich das tun. Ihr könnt euch also das ganze Video unten ansehen oder nicht und könnt das...
...auch auf, dass die staatlichen Fördermittel, also im Endeffekt unser aller Steuergelder, die wir bezahlen, regelmäßig ausbezahlt werden an Windparkbetreiber, die ihre Windanlagen, und das ist jetzt der wichtige Punkt, nicht mal ans Netz angeschlossen haben.
Sehr guter Punkt. Das war auch eins, wo wir einen Skandal aufdecken konnten. Und zwar agiert das so, dass diese Planungsbüros, die Windkraftanlagen planen, nicht mit den Netzbetreibern zusammenarbeiten. Das heißt, es heißt hier erstmal so schnell wie möglich aufbauen, so schnell wie möglich die Windkraftparks auf die Beine stellen, ja, aber wie die dann Termine angeschlossen werden, ob die da überhaupt Genehmigung bekommen, weil viele Grundstücke sind ja auch Privatgrundstücke. Und das muss ja auch erstmal alles rechtlich geklärt werden. Und viele private Waldbesitzer sagen, nee, ihr baut hier keine Stromleitung durch, um euer Netzwerk, um euer Windkraftrad anzuschließen. Und da gab es auch 2025 einen Skandal, dass über die Hälfte, also die erste Hälfte des Jahres, kein einziges Windkraftanlag offshore im Meer angeschlossen wurde. Obwohl neue gebaut wurden, wurde nicht eins angeschlossen.
So, also Windkraftanlagen, die noch nicht mal am Netz angeschlossen sind, bekommen schon ihre Vergütung. Wir schauen mal rein in Quelle Nummer 1. Und hier sind wir bei Korrektiv. Die decken viele von diesen Aussagen auf und hinterfragen sie mal. Und hier ging es auch darum, Strom aus Windkraftverbraucher zahlen nicht, wenn Anlagen nicht angeschlossen sind. Dann hat wohl jemand bei Facebook behauptet, viele Windkraftanlagen seien wegen fehlender Umspannwerke nicht angeschlossen. Zahlen müssten Verbraucher für den Strom trotzdem. Das stimmt nicht. Richtig ist, Verbraucher tragen Kosten mit, wenn die Leistung einer angeschlossenen Anlage gedrosselt werden muss. Der sogenannte Redispatch, da kommen wir gleich auch nochmal zu.
Ja.
Und dann haben wir hier nochmal die Behauptung und dann wird hier die Bewertung abgegeben, größtenteils falsch. Die Ausbau des Stromnetzes, zu dem auch Umspannwerke gehören, geht zu langsam voran, so kommt es zu Überlastung. Wenn das Netz überlastet ist, können Betreiber von Windkraftanlagen ihren Strom nicht einspeisen und werden dafür laut Gesetz entschädigt. Diese Kosten werden über die Netzentgelte von Verbrauchern mitgetragen. Das gilt aber nicht für Anlagen, die nicht ans Netz angeschlossen sind. Es geht hier also um ein Video auf Facebook, was tausendfach geteilt wurde. Und dann ging es halt auch darum, dass die Umspannwerke nicht ausreichend da seien. Und deshalb wurde hier bei der Bundesnetzagentur mal angefragt. Und da wurde dann die Aussage getätigt, dass die Stromnetze inzwischen stark ausgelastet sind und mit hoher Priorität ausgebaut werden. Dafür seien auch Umspannwerke erforderlich. Die hätten aber teils lange Lieferzeiten. Das wird hier, dem wird zugestimmt. Trotzdem, Umspannwerke fehlen aber nicht im großen Maße. Stark verkürzt kann es im Einzelfall zutreffend sein, dass der Anschluss von Erzeugungsanlagen aufgrund fehlender Umspannwerke erschwert ist. Aber trotzdem ist das nicht der Regelfall. Also die Aussage ist schlicht falsch.
Also, es ist nicht der Regelfall. Ist Ihnen was aufgefallen? Der da vorne hat von Offshore-Anlagen geredet. Er redet jetzt plötzlich vor Onshore-Anlagen. Er baut einen Strommann. Das ist Betrug. Also, so ich das sehe, so ich das verstanden habe. Der hat vorhin Offshore gesagt und die werden nicht angeschlossen, wäre nicht angeschlossen geworden. Nun kann ich Ihnen gesichert sagen, das war vor meiner Zeit, als ich in einer Firma war, die Windkraftanlagen gebaut hat. Und da gibt's natürlich Termine. Und die hatten einen Termin und dieser Termin war nicht, die waren dann zwar halb angeschlossen, aber der Termin war nicht zu halten und dann haben die einfach Dieselgeneratoren und haben dann den Strom erzeugt. Das hat mir jemand definitiv erzählt. Und dann gingen die ans Netz, um die Termine zu halten. Also, dass das so nicht sein kann, kann ich Ihnen gesichert, also das habe ich direkt erzählt gekriegt, war einer ganz stolz, dass er das so getrickst hat, dass das damals so gewesen ist. Von dieser Seite, dass das nicht der Regelfall ist, kann ich mir vorstellen, aber bei manchen Sachen ist das so und bei den ganzen Sachen wird natürlich der Steuerzahler massiv abgezockt. Je nachdem, welche Quelle Sie haben, müssen wir je nachdem pro Kilowattstunde, wenn wir das draufrechnen, 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen, wenn wir diese Energieumlagen, das habe ich mich heute mal schlau gemacht, Tricks da machen, dann müsste der Strom etwa 3 bis 4 Cent mehr kosten. Und wenn wir alle Gelder für die erneuerbaren Energien umlegen, die jetzt die Bundesregierung auf die Steuern umgelegt hatten, sind es bis zu 10 Cent pro Kilowattstunde. Wir müssten eigentlich 25% des Geldes da aufbezahlen, bis zu rund 25% mehr. Können Sie jede KI fragen. Fragen Sie einfach, wenn Sie die ganzen Sachen, die da steuerlich sind, kann jeder per KI fragen. Das sind 25% müssten wir mehr zahlen, aber die trägt jetzt der Steuerzahler. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Deswegen haben wir noch 35 Cent pro Kilowattstunde. Aber es stimmt natürlich nicht, weil man sich da auf Korrektiv bezieht. Wie gesagt, so ich das gesehen habe, der hat gesagt Offshore, er redet jetzt plötzlich von Onshore. Nennt sich Strommann bauen. Betrug. Etwas widerlegen, was man selbst gebaut hat, weil der andere was gesagt hat. Aber ist halt grün.
Weiter geht's. Ja, eine komische Anlage, die gar nicht ans Netz angeschlossen ist.
Nein, das ist so.
Dass die irgendwelche Vergütung bekommt. Wofür denn, wenn sie keinen Strom produziert?
Nein, das ist nicht komisch, weil die einen Terminplan haben. Und wenn der Terminplan nicht da ist, dann ist das komisch. Du hast von Engineering, von Ingenieurwesen, wenn Termine gesetzt werden, einfach keine Ahnung. Das ist das Problem. Der hat noch nie richtig gearbeitet. Er kann nur dumm blubbern. Anders kann ich das dazu nicht sagen. Kommt später auch noch. Entschuldigung, da werde ich sauer. Kann,
dann gibt es natürlich auch nichts. Das ist im EEG so geregelt. Das ist hier eine ganz klare Falschaussage. Und dazu nochmal, Richard, der Weiße Wolf, hat gesagt, dass er das ganz intensiv alles recherchiert hat und mit ganz vielen Leuten gesprochen hat, aus allen Richtungen und Seiten, Befürworter und Gegner. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Und auch die Geschichte mit den Offshore-Windkraftanlagen.
Ja, gerade Offshore
gebaut, bitte. Aber noch nicht ans Netz genommen, weil Materialpreise in in die Höhe gestiegen sind und damit Projektkosten gestiegen sind. Das Ganze musste erstmal geregelt werden. Das ist aber inzwischen im Fluss. Und es ist ganz einfach so, dass Windkraftanlagen schon mal gebaut werden, weil auch das ist ja ein langer Prozess. Und dann werden sie halt danach angeschlossen, wenn der Netzanschluss noch nicht da ist. Man will aber einfach diese Projektierung schon mal durchführen und dann halt den Anschluss später vornehmen.
Und wir haben ein...
Nein, also offshore ist es so, dass da eine Ausschreibung war, da hat sich keiner dafür gemeldet, weil einfach offshore zu teuer ist. Nächster Punkt, aber das war vor ungefähr einem halben Jahr, deswegen läuft da im Moment gar nichts, soweit ich. Also gar nichts weiß ich nicht, aber auf eine ganz große Ausschreibung ist nichts. Und die werden auch teilweise irgendwie früher wieder vom Netz genommen, weil das einfach zu teuer ist. Die Wartung von den Dingern, da muss ich ja mit Hubschrauber oder Schiff und so weiter hin. Und das ist einfach so aufwendig, dass das alles nichts bringt. So sieht's aus. Aber naja, weiter geht's.
Ein Recht von der Ministerin Reicher am 19.02.26 im Handelsblatt hat sie betont, dass über 3 Milliarden Euro ausgegeben wurden für Windkraftanlagen, die nicht ins Netz eingespeist wurden. Das zahlt der Steuerzahler.
Das verstehe ich.
Ja, auch das ist eine klassische Falschaussage. Das ist einfach nicht richtig. Auch was Frau Reiche da gesagt hat, ist nicht richtig. Und es wurde vielfach widerlegt. Auch hier wieder korrektiv. Strom für 3 Milliarden Euro weggeworfen. Ja. Katharina Reiches Äußerung ist irreführend. Bundeswirtschaftsministerin behauptet in einer Ansprache zum Thema Energiepolitik, dass jedes Jahr Strom für 3 Milliarden Euro einfach weggeworfen würde. Warum das so nicht stimmt? Und dann kommt hier die Bewertung größtenteils falsch. Laut Bundesnetzagentur wird kein Strom weggeworfen, sondern umverteilt ist das Stromnetz überlastet, greifen Netzbetreiber mit sogenannten Redispatch-Maßnahmen.
Also, was ist umverteilter Strom? Das ist so ein kompletter Schwachsinn, ist das, den er da, er nimmt das einfach so hin. Also Strom, wenn wir zu viel. Es ist so, dass wir eine Großwetterlage haben. Das ist sowohl bei Sonne als auch bei Wind so. Und da ungefähr der Auslastungsgrad von Windkraftanlagen etwa ungefähr nur 20% ist, 2025 waren es übrigens nur 18%, da war ein schlechtes Windjahr. Da ist es so, dass im Allgemeinen kommt nichts raus und wenn dann mal richtig es kachelt, wie die Windleute sagen, dann hat man zu viel Strom im Netz und den muss man wegwerfen. Den verkauft man dann beispielsweise nach Österreich. Die haben da Pumpspeicherkraftwerke, die pumpen die dann da hoch und lassen dann das Wasser dann einfach runterlaufen, ohne Strom zu erzeugen, weil irgendwie muss der Strom ja weg. Und das ist das vermutlich, was er meint, aber korrektiv, ich habe Ihnen ja gesagt, korrektiv, größtenteils falsch und so weiter. Wir haben gesichert für mehrere Milliarden Euro Strom weggeworfen, den wir nicht brauchen, weil wir beispielsweise, kann jeder bei energycharts.info reingucken, weil wir im Moment so viel Strom, so viel Leistung im Netz haben, gerade im Sommer mittags, dass wir diesen Strom Riesenprobleme haben wegzubringen und so viel Speicherkraftwerke und so weiter haben wir gar nicht. Das ist das Problem. Im Moment haben wir sogar zu viel Strom. Und da gibt es die Hellbrise. Wenn es gleichzeitig bläst und wir gleichzeitig voll Sonne haben, dann haben wir ein echtes Problem und wir kriegen den Strom nicht weg, weil es niemanden gibt, der den Strom nimmt. Und auch dann kann es einen Blackout geben. Und deswegen werden teilweise die Anlagen abgestellt. Teilweise beispielsweise die von, wie hießen die hier in Westerwald, von dem, der pleite gegangen ist. Fällt mir jetzt nicht gerade ein, die stehen dann und die anderen laufen dann, weil die scheinbar andere Verträge haben, wenn sie mal richtig kachelt. Da bin ich schon durch den Westerwald gefahren letztes Jahr mit einem Freund, da siehst du, die einen stehen, die anderen laufen weiter. So ist das halt, das sind halt Vertragsunterschiede, aber das wird ja teilweise großenteils bezahlt und das habe ich gesagt. Wir haben, wenn man alles umlegt, müssten wir der Strom bis zu 10 Cent teurer sein, weil das alles über den Steuerzahler überlegt wird. Das haben die Grünen gemacht, da haben die einfach steuerlich getrickst. Wir haben die zweithöchsten Steuerbelastungen in ganz Europa und jetzt und aber, dann kommen da noch diese ganzen Geschichten drauf, die uns noch einmal den Steuerzahler belasten, weil das einfach völlig unnötig ist, weil wir einfach zu viel Wind im Netz haben und sonst zu wenig. Also wir haben zu viel Wind, zu viel Windstrom im Netz, wenn es bläst, weil die Dinger eben nur 20% Auslastungsgrad haben. Aber wenn es dann mal bläst, dann haben wir eben fünfmal so viel und dann ist einfach zu viel und das kriegen wir nicht los. Und das müssen wir teuer bezahlen. Irgendwie wird ja jetzt neuerdings ein Deckel draufgesetzt. Ich weiß nicht, ob das die nur nicht anzeigen. Bei Energy Charts wird Info, dass wir irgendwann 500, wenn wir den loswerden, wenn wir Negativpreise haben. Wir haben in Deutschland ganz viele Negativpreise, weil immer mehr Erneuerbare dazustellen und wir keine Speichermöglichkeiten dafür haben. Und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, wie wir das hinkriegen, weil die ja nur immer neu bauen. Weiter.
Maßnahmen ein. Zu diesen Maßnahmen zählen sowohl Reduzierung als auch Erhöhung der Leistungen von Kraftwerken sowie der Erhalt und Betrieb von Reservekraftwerken. Die Gesamtkosten lagen 2024 bei rund 2,8 Milliarden Euro. Anlagenbetreiber, die ihren Strom wegen Überlastung nicht einspeisen können, erhalten dafür eine Entschädigung.
Ja.
Das ist also Strom, der eigentlich vorhanden wäre, aber am Ende
zahlte Steuerzahler.
Die Kosten dafür lagen für erneuerbare Anlagen bei rund 554 Millionen Euro.
Inklusive halbe Milliarde.
Dem eingespeisten Ersatzstrom betragen die durch erneuerbare Anlagen verursachten Kosten laut einem Experten rund 60% der Gesamtkosten.
Keine Ahnung.
Ja, was sind die anderen Kosten? Die anderen 2,5 Milliarden, die sind an fossile Kraftwerksbetreiber gegangen, weil nämlich, wenn im Norden der Wind weht und im Süden nicht viel los ist, dann, wir haben ja einen einheitlichen Strompreis in Deutschland, dann kommt Österreich und die Schweiz und wollen ihre Pumpspeicher füllen, weil der Strom in Deutschland günstig ist. Die Windkraft drückt ihn ja runter. Auch wieder ein Vorteil, dass wir so viel Windkraft ausbauen. Es ist ja die größte Stromproduktion, die wir in Deutschland haben und die drückt halt den Strompreis runter, weil das Ganze von der Erzeugung her so günstig ist. Und dann werden quasi die Kraftwerke im Süden angefahren, weil die ja Strom brauchen zum Exportieren. Und das Geld geht in die Richtung. 0,5 Milliarden in Wirklichkeit nur für die Abschaltung von Windrädern. Das muss man hier ganz klar differenziert betrachten. Und das hätte ich auch erwartet, wenn man so genau recherchiert hat, wie es hier gesagt wurde, dass man das dann auch so darlegt.
So, wenn dann im Süden der Wind geht und Norden nicht oder umgekehrt. Also in Deutschland haben wir immer eine Großwetterlage. Es gibt ja die Mär, dass wenn es irgendwo in Deutschland immer, Deutschland ist ein ziemlich kleines Land, Deutschland ist nicht Amerika, das da 6.000 Kilometer von Osten nach Westen hat, sondern wir haben da so 1.000. Und das Problem ist das, dass wir in Deutschland im Allgemeinen nicht immer eine Großwetterlage haben. Das heißt, wir haben immer dasselbe Wetter. Was man auch beispielsweise ganz einfach daran zeigen kann, wenn man es auswertet über eine Excel-Tabelle, was man machen kann, dass wenn wir beispielsweise, sagen wir gesagt, Offshore bläst immer der Wind. Ich habe das ausgewertet. Wenn ich die Windleistungsdaten von Offshore mit dem Faktor 4 multipliziere, werden die quasi deckungsgleich zu den Leistungserzeugungsdaten, andersrum, so rum, zu den Leistungserzeugungsdaten von Onshore. Das heißt also, wenn ich Offshore und Onshore hat quasi dieselben, denn wenn es bläst, haben die da viel Wind und wenn nichts bläst, haben die weniger. Dass es da also einmal im Norden viel bläst und im Sommer Süden wenig, ist Unsinn, was er erzählt. Das sind im Allgemeinen, es gibt es natürlich, aber ganz selten, im Allgemeinen haben wir eine Großwetterlage und hier erzählt er uns nächstes Mal Unsinn. Das ist das. Und im Süddeutschland kommt sowieso nichts raus. Da sind wir erstmal 500 Meter höher, da ist die Luftdichte geringer. Und wir haben beispielsweise da im Norden Durchschnittswindgeschwindigkeiten von, sagen wir mal, 9 Meter pro Sekunde. Und im Süden haben wir dann 5,5. Und die Windleistung geht zum Kubik da ein. Also 9 hoch 3, 9 mal 9 ist, so muss ich rechnen, ist 81 mal 9. sind ungefähr 700 und 5,5 hoch 3, können Sie 125, da sind Sie beim Achtfachen an Leistung, die Sie erzeugen können. Das können Sie, Sie müssen, wenn Sie die Windgeschwindigkeit halbieren und über denselben Rotorgröße dieselbe Leistung erzeugen wollen, dann müssen Sie den Rotor, also wenn Sie eine 100 Meter Anlage haben und dann die Windleistung halbieren und dieselbe Leistung reinzukriegen über einen dicken Daumen, muss der Rotor um den Faktor 2,8 größer sein. Also müssen Sie einen Rotordurchmesser bei einer 100 Meter Anlage auf 280 Meter Durchmesser machen. Der schleift dann unten am Boden. Das kriegen Sie niemals hin. Aber deswegen müssen Sie in Süddeutschland einfach mehr subventionieren, sonst baut da keiner hin. Und jetzt baut im Moment sowieso keiner hin, weil das letzte Jahr ein ganz schlechtes Windjahr war. Weil wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr quasi gleich viel Windstrom erzeugt, weil das vorletzte Jahr war ein gutes Windjahr mit 22%, irgendwie sowas, Auslastung der Windkraftanlagen und letztes Jahr waren nur 18%. Das ist ja noch einmal so ein Ding, der Wind tut da halt, was er will. Das ist halt reine Statistik und letztes Jahr war es einfach schlecht. Und da haben wir viel mehr Windleistungsanlagen gehabt, aber es kam genau dieselbe Energie raus wie vorletztes Jahr. Das ist halt Volatilität, nennt sich das. Aber, und das andere, wie gesagt, wir haben Großwetterlagen. Was er da erzählt, ist ein Blödsinn. Ja, wie gesagt, Offshore und Onshore kann ich Ihnen übereinanderlegen. Jeder darf, wer mich anfragt, kann die Excel-Tabellen haben, kann das selbst überprüfen. Von 2022 bis 2025 habe ich das alles ausgewertet. Das hat er nie gemacht, weil er das einfach nicht schafft. Weil er das einfach nur Unsinn von korrektiv und so weiter nachplappern kann. Alles andere kann der nicht. Der kann nur die positiven, die seiner Meinung nach positiven Sachen, eine kritisches Hinterfragen, wie es in einer Demokratie und in der Wissenschaft da ist, hat der kann der nicht. Er kann korrektiv, natürlich. Das ist so ein Circulus Viciosus. Der Linke ist der Linke. Und ich meine, ich sage nicht, dass die, aber was Gutes wollten andere auch. Die wollten das Gute für die deutsche Rasse. Die waren sich auch moralisch im Gedanken überlegen, weil sie was Gutes wollten in ihrer Sicht. Und genau, das ist das Gleiche. Es werden Tausende von Leuten sterben, aber das interessiert also Hunderte mindestens. Jetzt im Herbst wird es ja ganz lustig, weil wir kein Gas mehr haben. Das hängt ja alles zusammen. Aber die Leute, da werden viele Leute sterben. Aber das interessiert mich ja nicht, weil er ja meint, er ist was Gutes. Das hatte man, wie gesagt, schon mal. Und jetzt kracht's. Das ist gesichert so. Denn im Herbst wird es richtig rauschen. Ja, weiter geht's. Oh, ja. Hilfe.
Wir hatten vor kurzem ein Interview, das ich gemacht habe, das auch sehr erfolgreich gelaufen ist, mit dem Energiewissenschaftler Professor Dr. Warenhold. Und der hatte dabei immer wieder betont, dass Deutschland seiner Meinung nach nicht mehr als 15% seiner Energie aus erneuerbaren Energien beziehen sollte. Jetzt wissen wir, dass ein höherer Prozentsatz die Versorgungs-, also das ist sein Argument, er sagt, ein höherer Prozentsatz würde die Versorgungssicherheit deutlich gefährden, weil wir dann eben auf abhängig sind von immer stärkerem Maße von sogenannter Flatterenergie, also die nicht einfach regelmäßig zu jeder Zeit gleich ins Netz eingespeichert wird, wie beispielsweise Atomkraftwerke oder auch Kohlekraftwerke. Da weiß man, okay, da kommt ein steady flow, sagt man im Englischen, also ein stetiger Fluss an Energie kommt immer weiter.
Ja, der stetige Fluss an Energie aus Atom- und Kohlekraftwerken, ja, das klappt zurzeit auch nicht so richtig. Wir haben hier, wo ich das Video heute drehe, haben wir hier noch die Hitzeglocke über Deutschland und sind bei deutlich jenseits der 30 Grad. Und dann müssen auch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke runtergefahren werden, weil sie brauchen Kühlwasser und die Flüsse werden halt warm und immer wärmer. Das haben wir ja in der Vergangenheit beim größten Atomkraftwerksbetreiber Frankreich auch schon erlebt. Dann werden einzelne Reaktoren runtergefahren und die Gesamterzeugungsleistung sinkt dann auch ab. Und je nachdem, wie heiß es ist, wird dieser Effekt immer größer. Also auch hier Abhängigkeit von Naturgegebenheiten und vom Wetter, genauso wie es bei Wind und Solar ist, halt nicht genau in der Form, aber die Abhängigkeit ist halt auch da. Und ja, jetzt schauen wir uns nochmal an, was es noch zu den 15% maximal Erneuerbaren im deutschen Stromnetz gibt.
Also, Auto muss ich tanken, alles muss ich tanken. Nicht einmal das weiß er. Und was ist bei den Atomkraftwerken in Frankreich? Die muss ich auch tanken. Und wann tanke ich? Also, man muss wissen, zu dieser Seite, was er ja so ein ganz schlauer Mensch ist, dass die Franzosen teilweise mit Strom heizen. Strom. Die stecken in heiße Dinge. Und wenn ich da unten ich habe da eine Bekannte da unten nach Nizza. In Nizza, bei denen ist im Jahr 3 Tage kalt. So sieht's aus. So. Und auf das ist denen ihr Stromnetz. Dann hole die ihren Radiator da raus und heizen, dass es ihnen warm wird. Das ist ihr Stromnetz. Das heißt also, die haben Atomkraftwerke und das wird elektrisch geheizt wegen der 3 Tage. Die haben nicht einmal ein Radiator, die haben nicht einmal Heizung daneben, so ein Ding da, sondern die haben und die heizen elektrisch. So, und dafür sind die Atomkraftwerke ausgelegt. Punkt. So, und wann muss man gesichert nicht heizen? Im Sommer. Und deswegen und im aus Sicherheit auch, zwei Gründe. Ich habe aus Sicherheitsgründen, muss jedes AKW muss einmal im Jahr durchgecheckt werden, ob da Risse drin sind und lauter so Geschichten. Das nennt sich Revision. Und zu den Zeiten der Revision werden auch neue Brennstäbe da reingesteckt. Das sind die zwei Sachen und das ist etwa eine Woche bis 14 Tage im Jahr. Und diese eine Woche bis 14 Tage im Jahr macht man aus dem Grund natürlich nicht im Winter, sondern im Sommer, weil wir da wissen, da hat es wenig Wasser. Ich brauche ich für die Kühltürme und wenn ich den Strom nicht brauche, schalte ich die Dinger einfach runter oder ab. Das ist für jeden Holzkopfdeppen klar, nur die von ARD.net und für gewaltig nachhaltig nicht. Das ist doch klar. Jedes Auto muss ja, alles muss ich tanken. Nur da Winter heizen. Das Problem ist das, dass beim Heizen, weil die Franzosen ja mit Strom heizen, natürlich die Heizenergie, ich quasi nur im Winter brauche. Da ist ein Grüner mit seinem Kopf offensichtlich völlig überfordert und natürlich das ARD auch, diese Öffentlich-Rechtlichen. Das ist genau der gleiche Unsinn, wie da korrektiv. Das ist völliger Schwachsinn, den er da erzählt, den er da nachplappert. Genauso wie er korrektiv nachplappert, das ist ein völliger Humbug ist das. Aber ISO, der ist halt grün. Ich habe da letztens versucht, mit der Grünen zu mit der Grünen zu diskutieren versucht, die hat behauptet tatsächlich, wir würden keinen Atomstrom aus Frankreich bekommen. Das ist grün. Das ist die grüne Ideologie dieser Leute. Die leugnen einfach einen Blödsinn. Die leugnen einfach, wenn ihnen was nicht passt, sagen die, stimmt's nicht. Dabei kann das jeder bei energycharts.info nachgucken, wie viel die Stromflüsse sind. Aber einfach draufklicken. Aber das ist grün. Und genauso ist hier ARD, das sind die gleichen. Da schreibt einer was und der andere bezieht sich drauf und da bezieht er. Das ist einfach ein Kreis von Lügen. Ein Lügnerkreis ist das. Das sind halt die Grünen, die was Gutes wollen, wie früher die blonden Blauäugigen, die den Arier voranbringen wollten. Früher waren sie blond und blauäugig und heute sind sie halt irgendwie anders. Das sind die Leute, die moralisch Supermoralisten sind, aber keine Ahnung haben, sondern nur blöd. Wie gesagt, eine ganz einfache Geschichte. Ich muss die Dinge revisionieren. Ich habe einen guten Freund, der war regelmäßig bei Revisionen in Kraftwerken drin. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ist auch für jeden Deppen klar. Nur für die ARD nicht und für den, der das dann da abschreibt. Ist unfassbar. Wie, aber gut. Es nutzt nichts, kracht sowieso weiter.
Jetzt ist es aber so, dass wir diesen Wert, die 15%, schon längst um das Vielfache überschritten haben.
Genau.
Das heißt, es ist quasi, wir sehen das ja auch in den Medien, man ist stolz darauf. Man sagt quasi, schaut jetzt mal, wie 60%. Viel schon wir aus erneuerbaren Energien, also aus Energien, die nicht gleichmäßig immer kommen, die naturabhängig sind, mal ist mehr Wind, mal ist weniger Wind. Warum wird weiter so viel gebaut und welche Probleme ergeben sich deiner Meinung nach beim Strom aus Windenergie?
Ja, 15% mehr sollte nicht an erneuerbaren im Stromnetz sein, weil es ja so wechselhafte Stromerzeugung ist. Ich weiß noch, in den 90ern, das wisst ihr ja auch alle, da haben die Energiekonzerne noch gesagt, mehr als 4% gehen nicht. Herr Fahrenhold, ein ausgewiesener Freund der Energiewende, haben wir schon öfter Videos drüber gemacht, Vorsicht, Ironie, der sagt jetzt halt 15%, wir sind bei 65% und das deutsche Stromnetz ist das sicherste weltweit mit den wenigsten Ausfallzeiten. Dafür natürlich viele Eingriffe notwendig, das muss man ganz klar sagen und die kosten halt auch Geld, wie wir hier schon gezeigt haben. Aber trotzdem, warum 15%? Wo kommt diese Zahl her? Ist die irgendwie begründet? Ich weiß es nicht.
Nein, das ist mir klar, dass er das nicht kapiert. Also Punkt 1. Fahrenhold ist nicht nur Freund der Energiewende. Fahrenhold war Vorstand oder Aufsichtsrat bei der Firma Windkraftfirma Tripower. Ein bisschen, das warst du nicht. Du hast sowas nie hingekriegt, weil es aber nicht schafft. Der kannte mich übrigens, obwohl ich ihn nicht kannte, weil ich scheinbar als Konkurrent ziemlich gut gegenentwickelt habe. Die 15% sind relativ einfach. Weil wenn ich 15% habe, also wenn man es intelligent machen würde, käme man auch bis 25, aber, machen wir gleich, aber wenn ich mehr habe, habe ich meinen Flatterstrom eben. Eine Windleistungsanlage hat einen durchschnittlichen Ertrag von 20%. Das bedeutet, die kann aber auch 5-mal so viel leisten und dann habe ich zu viel Strom im Netz. Und den muss ich wegpuffern und dazu muss ich Akkus oder irgendwelche Speicher bauen. Und wenn ich die nicht habe, habe ich ein Problem. Und da kommen die 15%, die sind natürlich nur grob, können auch 20 sein. Wie gesagt, wenn es intelligente Leute gäbe, weil die Windleistungsanlagen sind so gebaut, dass sie für den Betreiber, also betriebswirtschaftlich, Geld abwerfen. Dafür sind sie gemacht. Es heißt aber noch lange für jeden normal denkenden Menschen, es gibt zwei Fächer. Es gibt Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Und betriebswirtschaftlich sind die Windleistungsanlagen für den Betreiber gut. Dass die damit volkswirtschaftlich gut sind, ist damit natürlich logischerweise nicht gesagt. Klar, und volkswirtschaftlich sind die nix, weil in dem Moment, wenn ich mehr als 15% oder 20%, das ist so eine fließende Zahl, genauso wie Hyperschall auch ab Mach 5 ist, das ist auch fließend, das kann 4,5 sein, kann 5,5 sein, das ist also einfach so eine fließende Zahl, dann brauche ich Speicher und die machen die Windleistung teuer. Das ist eine ganz einfache Geschichte für jeden nachzuvollziehen. Deswegen hat der jetzt wieder auch ein Bautzen, ist ja jetzt gerade wieder mal Speicher abgebrannt. Den lassen die brennen, den müssen die Dinger, weil die Dinger hochgehen. Und es gibt da ganz große, von heute ist, 24.07., gibt einen ganz großen Beitrag, dass mit den Speichern, da kommen wir gleich nochmal dazu, die sind nämlich richtige, eine echte Umweltsauerei. Da wird nämlich, wenn es brennt, Flusssäure frei. Und das ist nicht mehr spaßig. Das ist richtig scheiße, das Zeug. Wir waren vor 10 Tagen in der ganz großen Flusssäureanlage. Ein Tropfen 60%ige Flusssäure auf die Haut und sie sind tot. Da sollten sie sich da oben runterstürzen, hat der andere. Wurde denen gesagt, die Sicherheitsunterweisung gemacht haben, die haben ja auch so gekriegt. Das Zeug ist richtig Mist und das ist in den Lithium-Akkus drin. Da wird beim Brennen HF, Flusssäure frei. Aber macht da nichts und die brauchen wir. Alles ganz gefährlich. Ja, das ist jede Strahlung ist angenehmer wie HF, weil dann kriegen sie, da haben sie Herzen, dann geht alles kaputt, die fressen alles kaputt, das Zeug. Aber das macht er, war ganz umweltschützend. Tolle Aktion, aber das wissen sie nicht. Aber das wird noch schlimm. Ich werde nicht komplett durchgehen.
Aber andere Ziele, die wir haben, die sehen was ganz anderes vor. Die sprechen von 80% in 2030 und nicht von 15%. Also die Aussage kann ich leider hier an der Stelle überhaupt nicht nachvollziehen.
Nee, wenn man dumm ist, kann man das ja nachvollziehen. Das ist ganz einfache Geschichte.
Ja, haben das Unternehmerische für die Investoren ist es natürlich ein reiner Gewinn. Ja, wenn man sehen,
das dass gesagt.
Wir aus dem EEG eine Marktprämie bekommen von 1,25 Millionen im Jahr, ohne dass das Ding überhaupt Strom erzeugt, ohne dass es angeschlossen ist, ist natürlich als Investor eine Win-Win-Situation. Das hast du aber in 2 bis 3 Jahren wieder drin und dann stehen dir 17 Jahre reiner Gewinn da.
Das ist das Windkraft-Schlaraffenland Deutschland. Wir gucken uns mal an, wie es wirklich um die Wirtschaftlichkeit einer Windkraftanlage
bestellt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das kippe ich jetzt mal drüber.
Und ich habe mir
rechnet 10 Jahre, 2 bis 3 Jahre, glaube ich auch nicht.
Können wir dann sehen.
Sage ich ganz ehrlich, da springe ich mal drüber.
Euro von 300 die Fragen im Internet gestellt, habe dann mehrere Quellen dazu gefunden, habe die abgeglichen und dann das, was wirklich matchte, auch dann hier rausgeholt. Und
also 2 bis 3 Jahre glaube ich tatsächlich nicht. Das ist etwas, aber ich kann es Ihnen nicht sagen und das ist das sowas nachzurechnen, also habe ich leider die Zeit nicht. 2 bis 3 Jahre ist sehr wahrscheinlich ganz, das ist tatsächlich übertrieben. Ich schätze auch, er sagt 10 Jahre, soweit ich das mitbekommen habe, dass sagen wir, ja, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo mittendrin. Da 2 bis 3 Jahre glaube ich auch nicht. Sei ganz ehrlich. Weiter.
Ja, wie er auf die Zahl kommt, ich weiß es ehrlich gestanden nicht, aber schauen
genau,
wir mal.
Genau, das müsste man nachvollziehen kommt. Können. Genau.
Wir haben am meisten die 5-Megawatt-Türme verbaut. Ne? Das sind so die 5 Megawatt, jetzt geht es auf 7 Megawatt, es wird immer größer, immer mehr Material muss besorgt werden. Und wir haben da diese Scope-Verfahren. Das nennt sich Scope 1, Scope 2, Scope 3.
Das kann ich auch nicht.
Ich will es nochmal erklären für die Zuschauer. Scope 1 ist das, was du alles im eigenen Land herstellen kannst. Haben wir beim Windkraftrad nicht so viel.
Stimmt,
das heißt, wir haben dann noch ein Scope 2-Verfahren. Das heißt, du bekommst aus Nachbarländern Strom und Fernwärme geliefert. Und Scope 3 ist quasi hier das, was sehr schnell ausgeblendet wird, weil hier wird es schmutzig. Scope 3 ist die Materialbeschaffung aus dem Ausland. Ja? Und für eine 5-Megawatt-Anlage brauchst du schon mal 4.500 Tonnen bis 6.000 Tonnen Stahlbeton. Den gießt du dann schön auf die Felder, auf Ackerland, auf unseren fruchtbaren Boden oder jetzt der neue Trend in die Wälder, weil wir brauchen mehr Fläche genau. Für die Windkraftanlagen. Also gehen wir in den Wald, wo wir teilweise nicht mal einen Ast absägen dürfen, gießen wir jetzt aber 6.000 Tonnen Stahlbeton rein. Das Ganze mit der, mit dem Banner, wir wollen ja CO2-neutral irgendwas herstellen, aber schon allein das Fundament verbraucht so viel CO2 wie ein Mittelstands-PKW mit 19 Millionen Kilometer, die du gefahren bist.
Wir fahren übrigens im Jahr 750 Milliarden Kilometer mit dem Auto. Das nur mal so als Vergleich.
Ja.
Das heißt also wieder die Herstellung, ähnlich wie bei Elektromobilität, ist es
genau. Das
gleiche Spielchen.
Ja.
Sobald du mal einen Blick weiterwirfst, siehst du das gesamte, sprechen wir es mal aus, Lügengerüst, das genau. Dort aufgebaut wird, ist nachher an sich noch schädlicher, als es das gewesen wäre, hätte man es gar nicht erst aufgebaut.
Jo. Ja, das ganze Lügengerüst der Elektromobilität.
Also jedes System, was man übertreibt, taucht nichts. Alles, weil Sie können ein System optimieren und am Anfang ist es einfach, dann zupft man die niedrig hängenden Früchte, wie Professor Fahrenholz sagt, und je mehr ich da erreichen will, desto schwieriger und desto teurer wird es. Und jetzt wollen wir auf 80% und sind wir auf 60%. 65% gab es nicht. Lügengerüst, hat er gesagt. Ja, also Quaschning hat 60% gesagt, wenn man es realistisch rechnet aus den Energycharts. Man hat uns gesagt, 25 wären 60%, hat er Quaschning gesagt, wären 60% wäre über erneuerbare Energie erzeugt. Ich habe aus energycharts.info, das ist eine andere Datenbasis, es sind nur 55,2%, hat mir KI genau dieselbe Zahl genannt, wie ich das gehabt habe. Und er hat hier 65% gesagt. Jetzt beschwert er sich übers Lügen. Vorhin hat er das gesagt. Jetzt beschwert er sich übers Lügengebäude. Dabei hat er eine Zahl vorhin gesagt, die war um je nachdem knapp 10 oder 15, 18% zu hoch. Aber nein, er ist kein Lügner. Ganz tolle Aktion, oder? Vorhin hat er 65% gesagt. Habe ich sofort mitgerichtet, weil ich es ja nachgerechnet habe. Und dann sagt er, er wäre kein Lügner und geht dann noch zynisch drauf. Natürlich lügen die. hat er völlig recht. Das ist einfach ein Lügner, der da so lächelt. Aber es hat Grün, er darf das, weil er sich für was Gutes, weil er blond und blauäugig ist, setzt er sich für was Gutes ein und dann darf er andere Leute belügen, weil er das als seine moralische Verpflichtung sieht, das dann zu machen. Und mit den 15%, das kann ich nicht nachvollziehen. Nein, damit werden, wenn ich mehr habe, werden die Kosten, die ich dann über die Energie, die Akkus dann habe, werden dann auf die Allgemeinheit umgelegt. Da ist das dann, ist die Grenze dabei, denn 15% oder 20% oder 25% sein, aber viel mehr geht nicht, weil wir eben die hohe Volatilität in der Sonne und im Wind haben. Das ist das Problem bei der ganzen, ganz einfache Geschichte. Aber das kapiert er nicht.
Ist halt, ja. Kein Mensch hat je gesagt, wo kommt Kupfer, Kobalt, Lithium her, wurde nie drüber gesprochen, alles eine einzige riesige Lüge. Dabei, wenn wir über Benzin sprechen, über Gas und so, da wird immer ganz klar gesagt, da kommt es her, so läuft die Förderung, so läuft der Transport, das passiert in den Ländern, wo wir es herholen. Oder unsere Klamotten, die beiden gut gekleideten Herren da, wo kommen die Klamotten her? Ja, die kommen auch nicht von C&A aus der Schneiderei im Keller. Also ganz ehrlich, das ist wieder so verlogen, diese bösen Elektroautos, das ganz Schlimme, was da passiert. Jeder sollte vielleicht selber mal recherchieren, was passiert da wirklich. Und da kann man sich auch ehrlich mitmachen. Jegliche Produktion ist ein Problem, aber es ist immer die Frage, jein, wie sind die Gesamtauswirkungen und das muss man sich...
Das ist nicht Quatsch. Also das ist mit Elektroautos ist ein Problem, habe ich andere Videos schon so gemacht. Ein Elektroauto hat also erstmal Windleistungs... Die Rotorblätter von Windkraftanlagen ist die Energie so teuer, dass sie nicht mehr in Deutschland, sondern aus Indien her transportiert werden können, weil... Aber da werden sie hergestellt, da wird mit der CO2... Also wir haben die Energie so stark verteuert, also Wind... Die Rotorblätter von Windkraftanlagen müssen getempert werden, wenn sie aus Epoxidharz hergestellt werden. Das ist gebacken praktisch, wie das Airbus auch macht. Die Welt kommt in groß, das ist, funktioniert bei den anderen, da werden die Formen geheizt. So, und das muss gemacht werden, ob ich das jetzt in Indien mache und da CO2 herstelle oder in Deutschland mache. Ist völlig egal. Und wenn wir hier jetzt die Dinger, die Rotorblätter nicht mehr bauen, weil hier die Firmen zugemacht werden, an hier die Energie da ist, Transportfahren machen wir das dann in Indien, das hat meine Ex-Firma, Nordex macht das, und transportiert die ganz energieeffizient dann wieder nach Deutschland rüber, weil da, und die Energie muss gemacht werden, ob ich die jetzt in Indien freisetze oder in Deutschland, ist völlig egal, aber wir haben unsere Energie so teuer gemacht, dass dann nochmal mehr CO2 frei wird, weil wir die so teure Energie haben. Dass das also völlig egal ist, ist kompletter Bullshit, den er erzählt. Das nächste Punkt ist das mit den Elektroautos, mit dem CO2-Rucksack. Wenn nämlich so ein Akku, nämlich, also ein Akku hat wie gegenüber einem normalen Fahrzeug ungefähr 80.000 Kilometer mehr CO2-Rucksack. Also 200.000 Kilometer gegen konventionales Fahrzeug, 120.000, so über den dicken Daumen. Das bedeutet, ich muss mindestens 80.000 Kilometer fahren, um überhaupt einen Break-Even-Punkt zu erreichen. Wenn ich den Akku zu Hause laden kann mit über Solar und tagsüber ist das kein Problem, ist ein Elektroauto was Gutes. Aber wenn ich jetzt Rentner bin und nur 200 oder 3.000 Kilometer fahre im Jahr, um mich dann ökologisch fortzubewegen, dann habe ich mehr CO2. Nach 20 Jahren ist so ein Akku ungefähr kaputt, sage ich mal 20 Jahre. Und dann ist der Akku vorher kaputt, bevor überhaupt der Break-Even-Point kommt. Aber das nennt sich Betrieb, da muss ich sogar, das nennt sich Betriebswirtschaftslehre. Diesen Break-Even-Point kriegt man überall mit. Aber das kapiert er nicht. Er schafft es einfach. Das sind elementarste, einfachste Dinge, die er einfach nicht drauf hat. Natürlich brauchen wir überall, aber Kupfer brauchen wir. Wir brauchen für diese Akkus so viel Lithium, das kann man ausrechnen. Wir bräuchten für Deutschland für einen Tag Überbrückung so viel Lithium, einen Tag, weil wir ja keine Speicherkraftwerke bauen können, einen Tag so viel Lithium, wie die gesamte, können Sie gucken, können Sie auch KI fragen, wie die komplette Weltjahresproduktion. Das sind irre Sachen, das sind irre, die da sitzen. Das will dir mal erklären, wie das gehen soll. Die Weltjahres, wir brauchen nur für Deutschland, aber wir haben nur 84 Millionen Einwohner. Nur für Deutschland brauchen wir so viel Lithium wie die komplette Weltjahresproduktion. Das ist, was das kostet, das ist das Problem. Das sind die Mengen, die dann gebraucht werden und dann fackeln die halt noch ab, wie jetzt in Bautzen. Aber das ist die völlige Überforderung. Natürlich kostet alles, überall, wo wir eingreifen, sind wir, dann müssen wir uns umgehend suizidieren, wenn wir nicht eingreifen wollen. Aber mit Methanfreisetzung, plötzlich gibt es keine Ameisen mehr beispielsweise, fängt es ja auch an. boah, wir müssen Methan sparen und so weiter. Früher waren da riesige Freisetzer. Das wird von den Grünen einfach unter den Teppich gekehrt, von der Tagesschau, von den Leuten, die er dann da hat. Früher war das ein Riesenthema, vor ungefähr 10 Jahren. Methanfreisetzung und die Termiten und so weiter. Haben Sie noch was gehört? Nö. Jetzt ist plötzlich nur noch der Mensch. Völliger Schwachsinn. Das ist das Problem. Das ist völlig manipulierter Bullshit, den die da abziehen.
Ansehen. Und da sollte man dann beim Öl vielleicht auch mal ehrlich sein zu sich selbst. Und wenn man dann anfängt mit Biomasse, ja, da hat der Richard ja auch was zu gesagt, dass Biomasse ja auch unsere, dass unsere Äcker ja mit bösen Windkraftanlagenfundamenten zerstört werden.
Genau.
Und wenn er dann mit Biomasse jetzt für Verbrennungsmotoren ankommt, ja, dann frage ich mich, wo soll das alles herkommen? Kommt das auch von unseren Äckern? Muss es ja.
Also die Akkus muss man auch herstellen, habe ich gerade gesagt. Und das sind 80.000 Kilometer, dann habe ich erstmal den CO2-Break-Even-Point. Aber das kapiert er nicht. Weil das muss ich ja auch. Er kommt jetzt und das wird dann mit Kohle oder Gas oder Öl hergestellt. Da ist das wieder okay, wenn er sein Elektroauto fährt. Das ist doch schizophren, also für mich ist das schizophren komplett, weil das erwähnt er ja nicht, weil diese Akkus ganz viel CO2 bei der Herstellung ganz viel und recyceln, oh, lassen sie sich auch nicht. Da kommen wir nachher, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe heute. Das mit dem Recycling, das funktioniert nämlich zum Teil gar nicht, weil bis jetzt, es wird zwar überall, falls es ja mal jemand mitgekriegt hat, irgendwelche Firmen, die machen Projekte und so weiter. Es gibt noch keine Recyclingfirmen für Akkus, weil das irgendwie nicht richtig geht. Warum, weiß ich nicht. Aber bis jetzt hat es noch keiner geschafft, das großindustriell hin. Da zäumt man wieder das Pferd von hinten auf. Und da muss man aufpassen, dann treten nämlich Pferde hinten aus. Und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ja. Weiter, aber das sind halt die Sachen. Das kehrt er wieder unter den Teppich. Weil das, wenn er jetzt schimpft über sein Benzin und Öl, da hat er völlig recht, da müssen wir ehrlich sein. Nur mit dem Benzin und Öl, damit werden seine Akkus im Ausland hergestellt und setzen CO2 frei. Ist doch für jeden klar. Nur für ihn nicht, der schafft's nicht. Da hat er irgendwie so Gehirndenkprobleme.
Eigentlich geht ja nicht anders.
Jedes Windkraftrad, was nicht gebaut wird, hat weniger CO2 verschwendet, ja, als das, was gebaut wird.
So, jedes Windkraftrad, was nicht gebaut wird, hat weniger CO2 verschwendet, als das,
ja, was das
gebaut
weiß
wird.
Ich, jetzt
ich übersetze euch den Satz mal. Eine Windkraftanlage kann den CO2-Rucksack ihrer Produktion nicht wieder reinholen. Ja, gucken wir uns natürlich auch im Faktencheck mal an.
Also, dazu sage ich jetzt mal von vornherein, bevor er den Faktencheck macht. Ich brauche ja für jedes, was wir jetzt haben, bei 60%, brauche ich ja für jede Windkraftanlage einen Akku, den er unter den Teppich kehrt. Wenn er natürlich nur die Windkraftanlage da seinen Faktencheck macht, dann hat er recht. Dann kriegt die das. Aber Wind bläst halt dann, also Windleistungsanlagen erzeugen dann Strom, wenn Wind bläst. Und der Rest, wenn er nicht bläst, muss ich die speichern. Und diese Kosten zieht er nicht mit rein. Und von dieser Seite betrügt er wieder mal die Leute. Sonnige Grüße. Das ist Betrug, was er macht. Weil wenn ich eben über die 15 oder 20 oder 25% gehe, brauche ich Speicher. Und diese Speicher kosten Geld, die unterschlägt er. Und das ist das Problem. Und er geht nur ganz blind hin und sagt, ich stelle das Ding jetzt hin. Und wenn kein Strom da ist, kein Strom da. Das ist völliger Unsinn. Aber deswegen, ich glaube, ich höre jetzt irgendwann auf, das ist die Halbzeit. Und dafür
sind wir hier beim Land Sachsen-Anhalt.
Modernes Denken,
ja, ja. Windenergie dominiert in Sachsen-Anhalt. Rund 2/3 des grünen Stroms werden aus Windkraft erzeugt. Und Sachsen-Anhalt hat sich dann auch mal da die Mühe gemacht, das Ganze.
Rund 2/3 des Stroms werden,
was war das? Was
war das? Wie viel
klimaschädliches Kohlendioxid fällt bei der Herstellung von Windkraftanlagen an? Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2021 die Ökobilanz
Moment,
von
Windkraftanlagen. Moment, da muss
ich mal. Jeder Standort ergab sich für den kompletten Lebenszyklus einer Windkraftanlage inklusive Recyceln ein Treibhausausstoß von durchschnittlich 10,6 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde Strom. Zur Einordnung nochmal.
Und da unten steht nämlich was Lustiges. Moment, da müssen wir jetzt mal hin. Also, da muss ich jetzt mal groß ziehen. Da ist mir nämlich was aufgefallen. Klappt das? Das Umweltbund, jetzt decke ich mich mal ab. Da oben steht nämlich, da gucken Sie es, da sagt er 10,6 bei Windkraft 10,6 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde. Da können Sie das lesen. Jetzt bin ich da ein bisschen mit der Nase dichter dran. So, was steht da unten? Beim Atomkraft fallen 67,8 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde an. Also, der behauptet hier, der bezieht sich auf einen Artikel, bei dem steht, dass Atomkraft das Sechsfache. Ja, stimmt das? Moment, da steht da 67,8. Das 6,5-fache an CO2 freisetzt, Atomkraft, wie Windkraftanlage. Dabei brauche ich Fundament, Stahl und so weiter. Ich brauche natürlich auch ungefähr die Mengen an Fundament und so weiter, das sind die gleichen. Aber da behauptet, dass 6,5-fache an CO2 wird freigesetzt und solche Literaturstellen zieht der. Jetzt muss der mir mal erklären, da unten, wenn er schon so eine ganz tolle Quelle hat, was er nicht vorliest, wie er jetzt auf die 67,8 Gramm Kohlendioxid kommt. Das musst du mir mal erklären. Weil das ist nämlich wieder, er zieht wieder mal einen Betrugsartikel, wo die AKW setzt natürlich auch nichts frei. Ich baue das, ich baue dann aus Schale von einem Meter Beton, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, die französischen sind viel billiger gebaut. Das ist, Atomkraft ist, kostet nichts, 0,0. Atomkraft kostet nur die Sicherheit, also übertrieben, Atomkraft kostet die Sicherheit was. Und je mehr Sicherheit, desto viel teurer wird die ganze Geschichte. Das muss man dazu sagen. Das ist so ein Eiertanz, was man da über die Diskussion von Atomkraft. Aber dass die Atomkraft, der jetzt plötzlich mit dem 6,5-fachen an CO2 kommt, das ist völlig unplausibel und das ist meines Erachtens, das ist a priori, wo die herkommen sollen, kompletter Blödsinn. Gut, draußen kommt Zement und so weiter, Abklingbecken und so weiter. Wir haben ungefähr denselben Betonaufbau, weil ich aus Abklingbecken und Kühltürme und so ganze Gelumpe brauche. Aber da oben der ganze Maschinenbau und so weiter und die Rotorblätter brauchen unfassbar viel Energie, um sie zu tempern, den Kunststoff herzustellen, weil ja Kunststoff ist ja was ganz Böses. Nur wenn es Rotorblätter sind, dann ist das was Gutes. Recycelbar sind die Dinger nicht. Hat mich sogar jemand mal angeschrieben. Da ist das plötzlich irritiert. Interessiert das dann plötzlich nicht, wenn dann Kohlefaser und so weiter nicht recycelt. Und es lässt sich nicht recyceln. Das kann man vergessen. Aber da unten, der Wert von den 70 Gramm, der da unten steht, den er nicht erwähnt, weil es aber nicht kapiert, der völlig unplausibel ist, das ist ja wieder ganz toll. Das ist unfassbar. Solche Artikel, dann weiß ich, der betrügt die Leute, der Artikel zumindest. Und das Problem ist das, er will nur seine Wahrheit befriedigt haben und guckt nicht mal rüber, ob das Ding plausibel ist, was er erzählt. Er macht nicht mal einen Plausibilitätscheck in seinem grünen Hirn. Weiß nicht, ob das jetzt ob da jetzt irgendwie Quantenvakuum drin sein könnte, das ist unwahrscheinlich, aber so fast kommt es mir schon vor. Weiter.
Machen Sie hier weiter unten auch. Bei Atomkraft sind es 67,8
Gramm
und bei Erdgas 433 Gramm, bei Kohlestrom 1054 Gramm. Also ich glaube, man muss nicht darüber sprechen, dass eine Windkraftanlage ihren CO2-Rucksack nicht wieder reinholen würde.
Habe ich ja gerade gesagt, er unterschlägt einfach die Akkus, wenn ich dann so viel Prozent habe. Und wenn ich unterschlage, hat er recht, aber ich muss ja speichern und die Speicher unterschlägt er. Und das machen die meisten Leute mit Lithiumzelle und diese Lithiumzellen sind ganz viel, brauchen die ganz viel CO2. Und wenn ich die unter den Tisch fallen lasse, ist Manipulation und Lüge und die Grünen lügen, hat der andere gesagt. Und das ist richtig, weil ich das System nicht separat betrachten kann. Ist halt gewaltig nachhaltig, ist halt ein Grüner, Lügner. Weiter.
Hier steht es auch da, die Stromerzeugung selbst aber weitgehend CO2-frei erfolgt, vermeiden Windkraft. Windenergieanlagen im Laufe ihrer Lebensdauer deutlich mehr Treibhausgas, als bei ihrer Produktion freigesetzt wurde. Je nach Standort gehen Experten davon aus, dass sich eine Anlage bereits nach 5 bis 7 Monaten energetisch amortisiert.
Ja, da hat der Richard auch wieder nicht gut recherchiert. Also ich habe mal, glaube ich, 12 Monate gerechnet. Also das ist auch wieder schön gerechnet. Ich glaube, ich habe mal 12 Monate gerechnet. Kommt natürlich auch darauf an, ob ich die nach Norddeutschland stelle oder Süddeutschland. Weil ich das ja gesagt habe, in Süddeutschland 5,5 Meter pro Sekunde Wind, das sind dann und Norddeutschland und in Süddeutschland, das ist, die Zahl ist diesbezüglich, wenn ich mir das jetzt so überlege, während ich da dran denke, völliger, die kann man nicht sagen, weil in Süddeutschland brauche ich locker das Doppelte bis die dreifache Zeit, dass die sich amortisiert, weil die Türme größer sind, die Rotorblätter müssen länger sein, das Fundament muss größer sein und das Getriebe, weil das Ding langsamer, geringeres Omega haben muss, brauche ein schwereres Getriebe, was mehr Drehmoment, das muss auch größer sein und es ist trotzdem weniger Ertrag und von dieser Seite ist diese Zahl kompletter auch Unsinn. Er hat halt keine Ahnung, dass es da 5, muss man halt hoch 3 ist die Leistung in dem Ding. Aber hoch 3 hat er noch nie gehört. Der lebt als Zweijähriger. Der Typ hat noch die Pampers an. Meines Erachtens, so ungefähr kann man das sagen. Weil, wie gesagt, da unten das 6,5-fache bei Atomkraft. Wo sollte die herkommen? Nix. Das ist Unsinn.
und Sachen in den Raum gestellt, die so definitiv nicht stimmen.
Das macht ihr, ja.
Das müssen wir uns einfach mal bewusst werden. Die Natur, die wir zerstören, im eigenen Land müssen wir uns bewusst werden. Das heißt jetzt sogar, ich habe jetzt auch gehört, der Reinhardswald wird jetzt abgeerntet, wird jetzt Windkrafträder in diesen Märchenwald reingesetzt mit jahrhundertealten Bäumen. Einfach für mich nicht nachvollziehbar, ja.
Ja, der gute alte Reinhardswald, immer wieder gern hergenommen von den Windkraftgegnern.
Also früher war das so, dass jeder Rotmilan der Tod eine Windkraftanlage ist. Heutzutage ist es umgekehrt. Beide Extremer finde ich nicht gut, weil ich ja früher in der Windkraftanlage gearbeitet habe. Aber was im Moment läuft, finde ich eine absolute Katastrophe. Und diese 120.000, das weiß ich jetzt nicht, das werde ich jetzt etwas überskippen.
Der wird abgeerntet, wie Richard hier sagt, jetzt um abhängig bedeutet 60 bis 180 Meter. Da muss daher kein Fläche. Dieses Modell, ein Durchmesser von etwa 24 Zehntel der insgesamt berücksichtigt. Deutschland war Windrad auf diesen Hügeljahren erst Windkraft an 533 Windräder im Wald gebaut. Diese Anlage hat in Deutschland 500.
Und ich möchte noch einen wichtigen Punkt mit reinnehmen. Es gab auch noch nie.
Also das mit der Windkraft ist natürlich auch so, wenn ich dann 30 Meter höheren, weil ich einen hohen Wald habe, der dann hoch ist, dann muss die Anlage ja aus dem Wald oben nochmal rausgucken. Deswegen dann noch einmal teurer die ganze Geschichte. Und so ein Wald bremst ja auch, das gibt Turbulenzen. Da muss man nochmal dazu sagen, die reduzieren wieder die Windleistung wahrscheinlich oder beziehungsweise machen die Kiste teurer, weil ich ja oben aus dem Wald rausgucken muss. Wenn ich eine ebene Fläche wie an der Küste habe, kann ich tiefer machen, weil ich da einfach nicht so viel Bodenreibung habe, wie es tatsächlich gibt. Das ist das Windprofil, gibt es Schweizer Seite da, Wind, ich weiß nicht, wie es heißt, Windbep und so weiter. Müssen Sie mal gucken, da gibt es so Bodenprofile und da sehen Sie dann aber auch, dass Sie zwischen, wenn Sie einen 100-Meter-Turm oder einen 140-Meter-Turm haben, haben Sie noch dann vielleicht 3 oder 4% mehr Wind. Das bringt zwar was, aber diese Zusatzkosten, diese Zusatzdinger, wenn Sie eine Schwachwindanlage haben, kriegen Sie da wegen diesem hohen Turm niemals raus, wenn Sie da eine Anlage einer Windklasse haben, das in Süddeutschland in einem Schwachwindgebiet, weil das eben mit der dritten Potenz eingeht. Kann man vergessen. Und wenn ich das da jetzt nochmal in den Wald da reinstelle, finde ich eine Katastrophe, muss ich sagen. Aber die schrecken vor nichts mehr zurück, was sie da machen bei ihren
Windkraftanlagen. So viel Bedarf an Kupfer. Ja, diese ganzen Generatoren, die Umrichter, Verkabelung, das ist alles in Kupfer verbaut. Und da haben wir bis zu 30 Tonnen Kupfer pro Windkraftanlage.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht, das ist halt ein bisschen schwierig, weil es direkt getrieben und nicht direkt getriebene tritt. Das ist ein bisschen schwierig, da gehe ich jetzt auch nicht, da springe ich auch drüber. Das ist die Energon Direct Drive, das ist komplett Kupfer. Das ist alles Kupfer, die sind selbsterregend. Die haben nicht mal seltene Erden drin. Die haben nur Spulen, sowohl im Rotor als auch im Stator. Das ist ein bisschen schwierig, hier einen Vergleich zu ziehen. Da gibt es welche, die das haben. Das ist ein bisschen schwierig, muss man ganz klar dazu sagen. Die anderen haben normale Generator drin, dafür brauchen sie wieder Getriebe. Dann ist aber kein Kupfer drin. Ja, deswegen springe ich da jetzt mal rüber. Weil die Aussage ist, beide Seiten haben nicht so richtig viel Ahnung, meines Erachtens.
Wirkung für die Natur der Dokumentation, Befürworter eingeladen. Es passt nicht, was mit Arsen, Blei und Cadmium gefördert wird, was die komplette Landschaft und die Bevölkerung verseucht. Die Tiere,
ja, dann Kupfer
in
muss
den
ja.
Ländern ist ein erhöhter Wert an Arsen und Blei im Blut und Urin der Bevölkerung festgestellt worden. Das heißt, wir bringen Leid in andere Länder, um dann hier zu sagen, wir fangen jetzt CO2-neutral an. Und das wird auch nicht in die Bilanz mit reingenommen. Das heißt also, diese ganze Förderung, diese ganze CO2-Bilanz zählt dann für Peru und Chile. Und das sind dann die Bösen und wir sind ja die Guten, weil ab hier beginnt ja dann erst, wir beginnen dann erst die Wertung.
Da bin ich mir sicher, dass es stimmt.
Finde ich, ist das einfach, soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, lieber Richard, ich gehe gerne mit dir ins Gespräch darüber. Ich würde gerne mal wissen, wie du dein Leben so führst, auch mit der Eisenbahn. Vielleicht fliegst du auch, keine Ahnung. Du nutzt Strom für deine Filmproduktion und für dein Leben. Und da brauchen wir Kupfer für. Und für Windräder brauchen wir auch Kupfer. Und ich finde es auch lustig, genau wie beim Elektroauto. Wir haben schon ewig im Kongo Bergbau betrieben. Und in Südamerika haben wir auch Lithium und Ähnliches gefördert, auch schon vor der Energiewende. Und da war das alles vollkommen okay. Und
also die Mengen an Lithium, die wir gefertigt haben. Entschuldigung, das ist ja kompletter Schwachsinn. Jetzt haben wir das geschätzt, das Hundertfache oder das Tausendfache, was wir jetzt für unsere Elektroautos brauchen. Wie viel hatten wir denn an Lithium? Früher, ich habe Flugmodellbau gebaut. Da haben wir dann so kleine Akkuchen jetzt gehabt. Jetzt haben wir Akkus. Ich hab da einen Elektroroller mit einem kleinen Nummernschild. Da habe ich 20 Kilo Akkus drin. dass es ein kleiner Unterschied, dass es doch kompletter Unsinn ist, das, wenn wir mal die Mengen sagen. Und jetzt wollen wir ja alle Autos auf Elektro umstellen, will ja die Firma VW machen. Wie viel Lithium das ist, das geht alles überhaupt nicht. Da kriegt man die Dinger überhaupt nicht her. Aber nochmal, und das ist, er vergleicht Apple mit Birnen. Und damit macht er seine grüne Energiewende. Das ist eine Katastrophe,
jetzt,
ist das.
Wo es darum geht, dass wir hier Windräder bauen, Photovoltaikanlagen aufbauen, mit Elektroautos fahren. Jetzt wird die Sache, die immer in Ordnung war, plötzlich zum Riesenproblem.
Nein, die wird deswegen zum Riesenproblem, weil die Elektroautos, die uns hier als Silver Bullet bezeichnet werden, dann eben auch nicht der Lösung sind, denn die können CO2-technisch durchaus schlechter sein als ein guter Diesel. Das ist der Unterschied. Hier baut er wieder einen Strohmann und versucht, widerlegt wieder was emotional, was nicht stimmt, weil wenn ein Elektroauto, wenn es gut eingesetzt wird, ist deutlich besser als ein Verbrenner. Aber wenn ich ein Elektroauto da einsetze, eben abends tanke, dann muss ich wieder zusätzlich speichern oder irgendwie oder eben nur 2.000 oder 3.000 Kilometer im Jahr fahren, dann ist definitiv CO2-mäßig ein Verbrenner besser, aber den will er uns verbieten oder uns madig machen. Und das ist ziemlich pervers, was er hier abzieht. Und das ist das Schlimme bei der ganzen Geschichte, er kann nicht differenzieren.
Aber ich bin ja bei dir, man kann sich nicht alles schönreden, deshalb habe ich mich auch mal über Kupfer informiert und über die Auswirkungen des Abbaus. Und da, lieber Richard, hast du vollkommen recht. Hier habe ich sogar den Mainstream mal hergenommen, der über sowas ja angeblich nicht berichtet. Erhöhte Arsenwerte im Brunnen und bei Kindern. Da geht es um Kupferminen in Peru.
Hier, das ist hier
und
so,
das ja. Wollte mir mal das gesagt. Hat hier wirklich eine Sitz mit Recycling. Wenn ihr euch über Kupferproblematik in der Energiewende informieren wollt, dann schaut da gerne mal rein. Da gibt es auch Ausarbeitung, wie viel Potenzial haben wir, allein hier in Deutschland, was Kupfer angeht, dass wir hier auch im eigenen Land fördern könnten. Also das wirklich sehr gut ausgearbeitet, muss ich sagen. Schaut euch das gerne mal an. Richard, ich hätte mir gewünscht, du hättest dir das bei der Recherche auch mal angesehen. Ja. Dann hättest du vielleicht auch die Aussage ein bisschen relativiert. Aber ich gebe dir an der Stelle recht. Ja, es ist ein Problem. Überall, wo wir Material verbauen, habe ich ja schon mal gesagt, da haben wir ein Problem mit Ressourcenschöpfung. Was wichtig ist für die Zukunft, ist Recycling. Wir müssen die Sache in Kreislaufwirtschaft bringen. Einmal aus dem Boden geholt, müssen sie immer wieder benutzt werden und dann in immer wieder effizienterer Technik. Batteriespeicher werden effizienter, Solaranlagen werden effizienter, Windkraftanlagen werden effizienter. Und wenn wir diese Materialien immer weiter verwenden, können wir das Ganze auch immer weiter ausbauen.
Mir wird's schlecht. Warum? Weil es bei Recycling gibt einen Artikel vom KIT, von jemandem vom Karlsruhe Institute of Technology. Das habe ich jetzt nicht von einem Doktor, der es vor 4 Jahren gehört hat. Aber grundsätzlich zum Mitschreiben. Man kann fast alles recyceln, aber man kann nicht beliebig viel recyceln. Nehmen wir beispielsweise Stahlrecycling. Wir recyceln ja. Es gibt im Stahl, gibt es, wenn da störende Metalle drin sind, wie beispielsweise zufällig ist das jetzt Kupfer, dann macht man damit den Stahl kaputt. Das muss man wissen. Und je mehr ich recycle, desto mehr Kupfer und so Sachen, die ich da nicht rauskriege, das ist technisch nicht möglich. Oder auch Wasserstoff, grüner Stahl, kompletter Unsinn, weil da Wasserstoff drin ist, der macht auch Stahl kaputt. Stahl, eigentlich ist Stahl deswegen Stahl, weil Kohlenstoff drin ist. Jetzt will man Stahl kohlenstofffrei herstellen, was sowieso schon schizo ist. Aber es lässt die Sachen, die immer mehr, die lassen sich nicht beliebig viel recyceln. Was er hier also impliziert, dass man immer weiter recyceln kann. Das geht bei Stahl nicht, weil der Stahl schlecht wird. Da ist Kupfer drin und dann wird der Stahl geschwächt und den kann man dann nicht mehr vernünftig verwenden, weil die Werkstoffkennwerte nicht mehr erreicht werden. Auch das ist einfach völlig blauäugig. Er hat einfach von der Masse null Ahnung von diesen ganzen Sachen. Ich kann nicht beliebig recyceln. Genauso ähnlich wie ich bei Kunststoff. Kann ich auch schlecht recyceln. Das ist auch kompletter Kunststoffrecycling. Kompletter Unsinn bei der ganzen Geschichte, weil ich kann noch Stahl und Kupfer ziemlich gut trennen. Das eine ist magnetisch, das andere ist nicht magnetisch und so weiter. Da kann ich so über physikalische Eigenschaften kann ich das trennen. Aber Kunststoffe sind nun mal, haben ähnliches spezifisches Gewicht, haben ähnliche Eigenschaften, die kann ich nicht trennen. Jetzt recycle ich Kunststoff. Und dann habe ich plötzlich einen Störkunststoff drin, der mir meine Werkstoffkennwerte kaputt bringt. Da muss ich das Ding doppelt so viel machen und dann ist der ganze Effekt von dem Recycling weg. Das ist nicht so einfach. Und das Auto ist das Ding. Das Auto ist das meines Wissens, was am meisten recyceln kann. Beim Auto kann man fast alles recyceln. Das ist beim normalen Auto, beim Elektroauto. Da sind die Akkus, die muss ich bis jetzt komplett wegwerfen. Und es gibt auch noch nichts. Wo die jetzt entgelagert werden. Ich wüsste es nicht. Das Auto ist was man weil wir hatten ja zu meiner Jugend noch riesige Autoschrottplätze und so weiter. Die sind ja alle weg. Warum? Weil alles, weil damals aus Umweltschutzgründen, gute Sache, der Bund gesagt hat, wir müssen Autos recycelbar bauen und das ist jetzt eingepreist. Also dass das jetzt, und aber Akkus, ich weiß es nicht, Akku ist für mich das einzige Ding von so einem Ding, was nicht recycelt werden kann. Ganz toll. Also ich weiß nichts. Ich kenne nur von Projekten. Da wird dann das Projekt, und wir kennen ja Habeck, da hat er da das Wasserstoffprojekt, die lügen ja alle vorgedruckt und dann plötzlich wird es wieder eingestampft. Ich kenne nichts, wo großindustriell Lithiumzellen recycelt werden. Jetzt redet der die ganze Zeit recycelt. Ich habe da noch nirgendwo was gefunden. Aber Elektroautos sind was Gutes. Man muss aber recyceln. Das ist für mich schizophren, die ganze Geschichte, diese Argumentation. Falls das stimmt, was ich sage, aber er könnte mir ja mal Gegenteil beweisen, wo diese Akkus recycelt werden. Sie werden nicht recycelt und irgendwie lässt sich es auch technisch nicht machen. Der Mann hat noch nie im Ingenieurwesen an der Front gearbeitet. Der kann nur dumm rumblubbern. Ja, da wird es mir schlecht, weil und sich moralisch erheben, was er für ein guter Mensch ist. Wie gesagt, blond und blauäugig waren es früher. Das ist alles das Gleiche. Das ist der gleiche Typ Menschenschlag. Der ist nur das Einzige in seinem Leben, schafft sich moralisch über andere Leute hinwegzusetzen und nie was Richtiges gearbeitet hat, richtig an der Front, mal richtig sich an Problemen Zähne ausgebissen hat und Patente geschrieben und sowas. Das wird er nie schaffen, weil er das einfach nicht schafft und nur an der Oberfläche bleibt. Das ist das Problem dieser Leute. Weiter.
Kommen wir zum eingangs angesprochenen Thema dieser Problematik von DuPont damals, die sogenannten PFAS-Chemikalien.
Das machen wir jetzt als letztes, da mache ich Schluss.
Produziert hat, dann bis heute schon mehrere Milliarden Strafen zahlen musste, weil eben es gesagt wird, dass das massiv das Krebsrisiko erhöht. Ja. Also sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Ewigkeitschemikalien, ganz wichtig. Jetzt wird es spannend, jetzt wird es lustig.
Sehr stark anreichern, ja. Und mit denen die Windräder beschichtet sind. Ja?
Also das stimmt,
man verbietet das auf der einen Seite und man beschichtet dann die Windräder, die das wiederum möglichst weit in einem riesigen Radius in die Natur raustragen.
Wie eingangs schon beschrieben, handelt es sich hier um Ewigkeitschemikalien. In dem Namen können wir schon daran deuten, dass sich das so schnell nicht mehr abbaut, was wir jetzt hier quasi durch diese Windkraftparks in unsere Natur, in unser Trinkwasser überall mit reinbringen. Es wird der Richtwert, was erlaubt ist im Trinkwasser, jährlich angepasst, weil es sich halt immer mehr anstaut. Und es wird als Beschichtung genutzt für die Rotorblätter oder aber auch die Gondeln, damit weniger Reibung und Widerstand entsteht, damit die sich besser drehen. Und diese Beschichtung löst sich ab durch Umwelteinflüsse, Regen, Hagel, Wind, wird diese Beschichtung immer poröser und baut sich ab. Es gab von der Bundesregierung mal eine Studie vom Fraunhofer Institut 2020, wo festgestellt wurde, dass bis zu 45 Kilogramm pro Windrad pro Jahr in die Umwelt reingeht. Das waren noch die kleinen Anlagen. Man kann davon ausgehen, dass umso größer die Anlagen werden, umso mehr PFAS sich in diese in unser gesamtes Ökosystem sich verteilt.
Das Thema hatten wir auch schon. 45.
So, und jetzt wird es richtig peinlich. Aber beiden Seiten.
50 Kilogramm pro Windrad pro Jahr. Das heißt also, eine Tonne Material fliegt da in 20 Jahren weg. Ja, es gibt einen Abrieb, aber die Größenordnung ist doch deutlich eine andere. Aber zunächst noch zu den immer weiter absinkenden Grenzwerten für PFAS im Trinkwasser, die er hier angesprochen hat. Ich gucke hier beim DVGW, der ja für unser Trinkwasser auch zuständig ist. Und hier sehe ich, seit Januar 26 gelten für bestimmte PFAS im Trinkwasser gesetzliche Grenzwerte. Also erst seit diesem Jahr. Und wie kommt er jetzt auf die Aussage, dass die abgesenkt werden, weil ja so viel von den Windrädern wegfliegt? Das stimmt so auch wieder nicht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viel PFAS stecken im Windrad und wie viel davon fliegen weg und wie viel PFAS bringen wir durch andere Dinge in die Natur. Und hier sind wir auch wieder bei Sachsen-Anhalt, die haben das auch ermittelt. Mikroplastik und Feinstaub, was ist Mikroplastik und Feinstaub? Beschreiben Sie hier erstmal und dann haben Sie hier Feinstaub- und Mikroplastikquellen sowie deren Anteil an der Jahresfreisetzung. Und hier sehen wir Reifenabrieb 31%, Freisetzen im Kompost 4%, Freisetzung auf Baustellen 3%, Abrieb Schuhsohlen 3%, Verwehrung von Kunstrasenplätzen, Fußball 2,5%, Mikroplastik in Kosmetik 0,5% und Abrieb aus Windenergieanlagen 0,02%. Lieber Richard, also ich würde dir empfehlen, geh lieber barfuß, dann tust du mehr für die Umwelt, als wenn du hier solche, ich sag mal, Fake News über Windkraftanlagen verbreitest. Und hier ist übrigens als Quelle auch Fraunhofer angegeben. Das ist wahrscheinlich die Studie, die er meint. Aber in Wirklichkeit verursachen Windräder Mikroplastik und Feinstaub, ja, aber durchschnittlich 2,74 Kilogramm jährlich und nicht 45 Kilogramm. Das sind gerade mal 5% von dem Wert, den Richard hier genannt hat. Und dann bedeutet das natürlich eine ganz andere Zahl. Es ist nicht gut, dass das passiert, aber man muss es immer irgendwo in Relation behalten. Wir wollen ja unser Leben auch weiterführen. Dafür brauchen wir halt auch Energie. Und es werden jetzt auch nicht die Autoreifen abgeschafft, weil die den meisten Abrieb haben, und auch nicht die Schuhe, weil sie auch einen sehr hohen Anteil haben. Also hier bitte immer mal sachlich die Relation betrachten und nicht nur einfach eine Zahl, die dann auch noch grob falsch ist, in den Raum stellen.
Also, wir haben im Schwarzwald. So, und dann machen wir jetzt mal Schluss. Aber dazu muss ich jetzt noch was sagen. Und zwar liegen sie alle falsch. Alle. Ihr auch. Und zwar, was ist jetzt PFAS? Ewigkeitschemikalien. Was sind da die Ewigkeitschemikalien? Jetzt gehen wir nochmal da zurück. Ja, ja gut, was sind Ewigkeit? Was sind Ewigkeitschemikalien? Ewigkeitschemikalien sind Chemikalien, wo Fluor, Chlor, Brom, Jod. Das ist Chemieunterricht. Damals hatten wir das mit Gore-Tex, das war Fluor. Und eben habe ich ja schon gesagt, in den Akkus, wenn die brennen, werden ganz ziemlich große Mengen Fluor und Flusssäure frei, die extrem schädlich sind. Das ist alles nicht lustig, aber. Und jetzt kommt der ganze Witz bei der ganzen Geschichte. Ich wüsste nicht, das wird zwar überall behauptet, dass bei Windleistungsanlagen Ewigkeitschemikalien überhaupt frei werden. Weil die Beschichtung damit ist nicht PFAS. Das sind Polyurethane. Und ein Polyurethan hat keine, weder Fluor, Chlor, Brom, Jod. Da ist definitiv nichts drin. Nichts. Es gibt in den Schaltschränken, gibt es SF6, teilweise Schwefelhexafluorid, damit da keine Zündung gibt, dass es keine Funken gibt, wenn die Hochspannungen schalten und so weiter. Da ist das drin. Aber das kann man sogar recyceln. Aber die Beschichtung sind ganz, das sind Polyurethane. Das sind genau dieselben Materialien, die die Leute bei ihren Schuhsohlen, bei ihren normalen Turnschuhen unten haben. Das ist der Schuhabrieb. Das heißt also, das Argument mit dem PFAS, das gilt überhaupt. Das heißt aber, er hat auch keine Ahnung. Weil da ist nichts drin. Er ist so ungebildet, dass er nicht mal dieses Argument sauber widerlegen kann, weil da ist nichts drin. Nächster Punkt bei der ganzen Geschichte ist das. Woher kommt der Abrieb? Durch die Rotorblätter. Wo soll der sonst herkommen? An den Gondeln, da ist nichts. Aber die Rotorblattspitzen bewegen sich etwa mit 78 Meter pro Sekunde. Mal 3,6 sind knapp 300 Stundenkilometer. Und dann habe ich einen mechanischen Abrieb. Und beispielsweise, wenn man die Nordex N117 2,4 sieht, die hat eine Blattspitzengeschwindigkeit von 72 Meter, während die Nordex 117 2,0 hat 78 Meter. Und da sind dann die Sachen, weil ich Punkt 1, durch die hohen Rotorblattgeschwindigkeiten brauche ich Helikopter-Tape, also das heißt so ein komisches Polyurethan, auch Polyurethanband, nichts PFAS, da ist da auch nichts drin, das ist reines elastisches Polyurethan. Und wenn ich das da vorne auf die Blattnase im Außenbereich nur draufklebe, dieser Abrieb ist nicht durch Gondel oder sowas, der ist nur durch die hohen Geschwindigkeiten. Und deswegen gibt es da sogenanntes Erosionsschutzband oder Helikoptertape, das diese Erosion drastisch verringert. Aber PFAS ist sowieso nicht drin, da liegen sie beide falsch. Wo soll das drin sein, wenn ich Polyurethan habe? Das ist eine ganz normale Polyurethanlage. Weswegen soll da einer Fluor oder Chlor oder irgendein oder so Zeug da reinmischen? Das ist das PVC, das gibt noch gewisse Schäume in den. Auf jeden Fall ist das alles Unsinn, aber er schafft es nicht mal, dieses Argument sauber zu widerlegen, was ja logisch ist, PFAS. Er hat im Chemieunterricht, das ist 7. Schuljahr, hat er nicht aufgepasst, auch der andere nicht. Da ist nichts drin. Von dieser Seite kann man dieses Argument komplett vergessen, aber man sieht, keine Bildung, nichts, null, alles. Wo soll das drin sein? Ich habe es bis jetzt niemanden gefunden, es ist in den Lacken drin. Nein, die Lacke kommen von Stand, ich glaube Standox oder Harzer Lackfabrik oder was, weswegen sollen die da irgendwie Halogene da, also Halogene, das sind die Ewigkeitschemikalien, Fluor, Chlor, Brom, Jod, weswegen sollen die da reinmischen? Wir werden doch schon blöd. Das kostet nur Geld, das Zeug. Und von dieser Seite ist das Quatsch. Und eben diese unterschiedlichen Zahlen resultieren auch vermutlich daher, weil ich entweder mal Erosionsschutzfolie drauf mache oder nicht, was im Ingenieurwesen, da kommt da so ein Controller an und jetzt nehmen wir sie wieder weg. Und nach 2 Jahren, oh, jetzt wird es teuer bei den Reparaturen, jetzt mache ich sie wieder hin, weil ich jetzt da mit dem Kran wieder hoch muss oder mit dem Steiger. Und von dieser Seite ist das mit diesen Zahlen eine ganz schwierige Sache, das da zu sagen. Und das ist auch eine Sache davon, wie schnell das dreht. Nächster Punkt, dieser komische Feinstaub, das ist für mich der komplette Blödsinn des Jahrhunderts, weil da gibt es die sogenannte Flächenregel, oder ich weiß ja, wie sie heißt, je kleiner die Teile werden sind, wird die Oberfläche groß und diese komischen Kunststoffe werden einfach durch Bakterien kaputt gefressen. Deswegen ist diese ganze EU-Richtlinie und so weiter, die die machen auch jetzt mit Bremsstaub und so weiter, völlig gaga ist das. Und für mein Dafürhalten, weil es mittlerweile, wir haben mittlerweile Pilze, die ernähren sich durch Strahlung in Tschernobyl. Da gibt es auch sicher Bakterien, die sich von Mikroplastik ernähren. Das gibt alles. Die Natur passt sich da an. Ist alles völliger Unsinn, aber die haben, für mich haben die alle keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Katastrophe. Und diese ganze Sache dazu mit, und jetzt reicht das, aber er hat da auch nicht so viel, wie gesagt, mit diesem Brot. Ich weiß es nicht, wo die herkommen. Es gibt, wie gesagt, nur im Schaum, vom Sandwich von der Roter Blätter, da ist gegebenenfalls PVC-Schaum drin, aber der wird nicht abgerieben. Und es gibt nur, es reiben quasi nur eben die Lackierung der Tragflächen der Rotorblätter ab durch die hohen Geschwindigkeiten. Deswegen heißt das Zeug übrigens auch Helikoptertape, weil man das früher nur bei Hubschraubern eingesetzt hat. Heutzutage ist das Erosionsschutzband, das ist halt dann 4 Zoll breit, 10 Zentimeter und wenn dann außen im äußeren Bereich die letzten äußeren 15 Meter werden dann da beklebt, die Blattnase von den Rotorblättern, weil innen passiert nichts, weil diese Schädigung, eine Schädigung ist ja nichts Lineares. Die ist nur dann, wenn sich die Blattspitze mit knapp 300 Stundenkilometer und das ist halt in Bodennähe, da ist halt Sand und so weiter und dann erodiert das Zeug ab. Und deswegen pappt man das auch da vorne an die Nase, weil da die Geschwindigkeiten um die Nase hoch sind und sonst erodiert da gar nichts. Oh ja, das Schlimmste ist, ja. In diesem Sinne, jetzt muss ich nochmal hier schneiden, dass wir die Werbung da rausschneiden. Die ist so viel zum Thema gewaltig nachhaltig. Liebe Leute, mit so viel Unwissen wird das mit der Energiewende nichts. Weil wenn die Leute, die wie er das macht, mit so viel Unwissen die Energiewende, dann muss das schief gehen. Das ist das Problem. Weil sie einfach keine Ahnung haben und eben nie vernünftig irgendwo gearbeitet haben, habe ich ihnen ja gesagt, hart im Ingenieurwesen und die Probleme kennen die nicht. Wie gesagt, kurz Beispiel nochmal, eben grüner Stahl, habe ich mich schon mal drüber erwähnt. Es gibt ja Leute, normalerweise nimmt man Eisenoxid, Fe2O3 und Fe3O4, schmeißt dann da Kohle dazu und reduziert dann das zu Fe plus CO2. Aber das CO2 darf ja nicht mehr frei bleiben. Deswegen versucht man es jetzt mit Wasserstoff zu machen. Und dann habe ich da, theoretisch geht das. Ja, die Chemieformel sagt, Chemieunterricht sagt das. Dann kommt dann Fe2O3 und Fe plus H2. Da kommt dann H2O raus und Fe. Dann ist das was ganz Tolles. Nur der Wasserstoff geht beispielsweise in den Stahl rein. Das gibt sogenannte Wasserstoffversprödung. Können Sie sogar auf Wikipedia nachlesen. Da geht jeder Stahl mit kaputt. Und wenn ich Stahl mit Wasserstoff reduziere über diese Schnapsideen, dann ist es kein Stahl mehr. Zudem dann kein Kohlenstoff mehr drin ist, der für die Duktilität, Elastizität und so weiter des Stahls zuständig ist. Damit steuert man im Allgemeinen die Hauptbestandteile eines günstigen Stahls. Bei anderen ist da noch zusätzliche Legierungsbestandteile drin, wie Vanadium, unser Chrom-Vanadium-Stahl kennen Sie ja und so weiter. Aber für normaler Stahl, SD523 hieß er früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das ist einfach Eisen und Kohlenstoff. Und deswegen muss ich Stahl mit Kohlenstoff reduzieren, sonst ist es kein Stahl, weil Eisen gibt's ja eigentlich gar nicht. Man kriegt, also rein Eisen ist ganz schwierig herzukriegen, das ganze Zeug daraus. Aber das Problem ist es, also das Problem ist bei dem Wasserstoff, genau wie bei der Flusssäure, die Moleküle sind so klein, dass die überall durchgehen. Das ist die Gemeinheit. Deswegen, wenn Sie Wasserstoffgas irgendwo leiten, brauchen Sie im Allgemeinen sogar in den meisten Fällen doppelwandiges Rohr. Dann haben Sie innen leiten Sie Wasserstoff und damit die Moleküle, die dadurch, dass es keine Explosion gibt, müssen Sie das Äußere, den Rohrspalt zwischen den zwei Rohren, müssen Sie belüften, damit Ihnen die Sache nicht um die Ohren fliegt. Deswegen sage ich am besten den Grünen ins Haus anstelle von Erdgas, Wasserstoff liefern. Da haben wir das Problem weniger, weil die es nicht wissen. Da gab es übrigens Probleme allerletzt früher. Ist mal mit Erdgas ein Haus hochgegangen. Dann sagt man doch, das ist doch odoriert. Das riecht nämlich, da ist absichtlich ein Geruchstoff drin im Erdgas. Damit man eben riecht, dass da das Erdgas frei wird, dass das Haus nicht hochgeht. Ist trotzdem hochgegangen. Was war passiert? Kleiner Ingenieursschwank. von meiner Seite, hat mir mein Onkel erzählt, von vor 50 Jahren hat er mir das erzählt. Diese Odorierungsmoleküle sind größer als Gas, weil das Methan ist. Methan ist ja CH4, wissen wir ja, und das ist 90% ist das Erdgas. Und diese Odorierungsmoleküle, dass unser Quantencomputer, nämlich unsere Nase, das erkennt, ganz große Moleküle. Und das Leck war außerhalb vom Haus und das wurde, die Odorierungsmoleküle wurden über das quasi weggefiltert über das Erdreich. Das war wirkte wie ein Filter. Da war der Gestank dann draußen und dann ist nur noch das Methan ins Haus, das Haus um die Ohren geflogen. So Kleinigkeiten sind halt manchmal das Problem und die muss man eben wissen. Das ist Chemie, das ist Physik, das ist Mathe, das ist alles. Und von dieser Seite muss man mal richtig, da wie gesagt, das ist alles. Da muss man die Sachen im Zusammenhang betrachten. Und Windleistungsanlagen, Entschuldigung, das habe ich gespuckt, kann man nicht, wenn ich zu viele baue, betrachten, ohne dass ich dafür die Speicher und die muss ich mit berücksichtigen. Und wenn ich das nicht tue, belüge und betrüge ich die Leute. In diesem Sinne, heute war es jetzt länger, gewaltig, nachhaltig. Liebe Leute, es ist wirklich erschreckend. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Sorry, es war lang. Alles gut. Tschüss. Jetzt.